Ich predige über Jesaja Kapitel 30, Vers 15. Denn so sprach Gott, der Herr, der Heilige Israels: In Umkehr und Ruhe liegt euer Heil. In Stille halten und Vertrauen besteht eure Stärke. Ich wiederhole das, den Mittelteil: In Umkehr und Ruhe liegt euer Heil. In Stille halten und Vertrauen besteht eure Stärke. Sie kennen sicher das moderne Abwehrprogramm aus dem Weltraum, STI oder auf amerikanisch ausgesprochen anders. Schutz durch mächtige Waffensysteme, Blockbindung, damit der Feind nicht den ersten Schlag hat, sondern zurückschreckt. Ganz genau darum ging es auch hier, als der Jesaja sprach. Fast um die gleiche Situation. Große Machtblöcke, allerdings nicht im Osten und Westen, einen im Norden, den anderen im Süden. Im Norden drohte die Großmacht Assyrien, im Süden gab es die Großmacht Ägypten, die allerdings nicht ganz so mächtig war wie Assyrien. Und Israel stand dazwischen, so wie die Bundesrepublik zwischen diesen zwei Blöcken auch steht. Die Frage ist, wie kann man sich vor dem Zugriff des einen wehren? Wird einem der andere genügend Schutz bieten? Und da haben sie ihre Abgesandten nach Ägypten geschickt. Ägypten war immer bekannt durch fantastische Kriegsrosse, da war eine Zucht, heute würde man sagen, vielleicht so die modernen Panzerwaffen kamen daher. Aber Ägypten hatte eben den Nachteil, es war nicht ganz so mächtig wie Assyrien, diese aufstrebende Großmacht. Israel dachte, wenn ich zusammen mit Ägypten und vielleicht noch mit meinen sonst verhassten Nachbarländern mich zusammenschließe, dann werde ich Assyrien Widerstand leisten können. Und in diese Situation hinein, als die Assyrer schon kamen, sagt Gott: In Umkehr und Ruhe liegt euer Heil. Das heißt, wenn ihr die Boten nach Ägypten schickt, pfeift sie doch bitte zurück. Umkehr, zurückkommen zu Gott. Und in Ruhe liegt euer Heil, in Stille halten und Vertrauen besteht eure Stärke. Tja, das ist schon erstaunlich. Er pfeift sozusagen die Leute zurück. Allerdings geht der Satz weiter, den habe ich vorher nicht weiter vorgelesen. Denn hier heißt es dann: Doch ihr habt nicht gewollt, ihr spracht: Nein, auf Rossen wollen wir rasen. Darum sollt ihr davon rasen, auf Rennen wollen wir reiten. Darum werden Rennen eure Verfolger. Tausende werden fliehen vor dem Drängen eines Einzigen, vor dem Drängen von Fünfen werdet ihr fliehen, bis ihr ein Rest seid wie ein Heerzeichen hoch auf dem Berg und wie ein Panier auf dem Hügel. Das heißt, sie haben das, was der Prophet ihnen sagte, nicht angenommen. Und Gott sagt: Wenn 5 Feinde nur kommen, dann werdet ihr schon weglaufen. Aber es sind nicht 5, es sind 500.000 oder vielleicht über 1 Million. In Stille halten und Vertrauen liegt eure Stärke. In Umkehr und Ruhe liegt euer Heil. Es ist eine neue Konzeption. Nicht die Waffen der Verbündeten sind das Entscheidende, sondern Gott zu suchen. Wenn es heißt in Umkehr, dann heißt es ja nicht nur eine Umkehr von irgendeiner Waffentechnik, sondern eine Umkehr zu Gott. Das ist eine ganz neue Konzeption. Heute ist so oft die Rede von vertrauensbildenden Maßnahmen. Das finde ich nicht schlecht. Aber wenn es um vertrauensbildende Maßnahmen geht, dann sollte derjenige, um dessen Vertrauen es geht, Gott sein. Ich möchte nicht naiv biblische Normen in die Politik übertragen, weil das immer daneben geht. Denn wenn ich biblische Normen in die Politik übertrage, ohne biblisches Leben in einem Land, geht es immer schief. Genauso wie wenn ich sage, der Mann ist das Haupt der Frau in einer Ehe und die Leute stellen sich dann irgend so ein Haustyrann vor, das heißt, sie nehmen eine biblische Norm und füllen sie mit unbiblischem Leben, dann wird es eine Karikatur. Und wenn ich biblische Normen direkt in die Politik übertrage, dann wird es gewöhnlich eine unbiblische Karikatur, weil das biblische Leben fehlt, um diese Normen zu füllen. Und das Volk Israel war ja nicht irgendein Volk, es war eigentlich ein Volk von Gläubigen. Das heißt, was hier gesagt wurde, war Menschen gesagt, die ihr Leben normalerweise an Gott orientieren wollten. Ja, auch bei uns gibt es ja viele Umkehrbewegungen. Im Bereich der Natur haben wir in diesem Jahr erlebt, dass manches relativ schlecht gelaufen ist. Und es gibt Überlegungen zur Umkehr. Was könnte man machen? Wie könnte man die Richtung verändern und wieder zurückdrehen, die Entwicklung? Aber es geht hier in der Bibel immer um die Umkehr zu Gott, nicht nur um die Umkehr von irgendwelchen Verfahrensweisen, dass man das vielleicht wieder gerade biegen kann, was da so sichtbar krumm ist. Umkehr zu Gott bedeutet auch Ehrlichkeit. Wenn ich an so kleine Chemiekatastrophen denke, dann weiß ich, dass die bei manchen Firmen eingeplant sind. Um bestimmte Uhrzeit verursachten bestimmte Leute diese kleinen Zufallskatastrophen, weil sie damit beauftragt werden. So hörte ich das zumindest, ehe diese kleinen Katastrophen geschahen. Das soll nicht jede Firma irgendwo ins Abseits stellen, sondern nur zeigen, dass Ehrlichkeit schon eine fantastische Errungenschaft auch in der Wirtschaft wäre. Und diese Ehrlichkeit könnte von der Umkehr zu Gott stammen, sodass manche Katastrophen dann vielleicht nicht stattfinden würden, weil allein Ehrlichkeit sie schon verhindern würde. Die meisten suchen Rettung, und wenn man diesen Satz hier wörtlich übersetzen würde, dann hieße das nicht nur in Umkehr und Ruhe liegt oder euer Heil, sondern hieß es in Umkehr und Ruhe würdet ihr gerettet werden. Rettung ist ja immer mit Gefahr vorher verbunden. Rettung suchen alle. Wenn man Fernsehserien beobachten würde, da geht es fast immer, wenn es nicht gerade so ein Bauernschwank oder sonst etwas ist, um irgendeinen Retter. Ja, irgendwelche Unterhaltungssendungen, wo Retterfiguren auftauchen, die plötzlich die Lage meistern. Was weiß ich, irgendjemand, der immer die Lösung für Kriminalfälle weiß und irgendjemand, der dies und jenes macht. Und auch wenn er in Gefahr kommt, er wird nie umkommen, weil die nächsten 20 Sendungen schon produziert sind. Da hat man immer Hoffnung auf diesen Retter, und das ist eine sehr schöne Unterhaltung. Wir suchen immer ein Happy End, aber finden es nicht immer. Rettung in der Bibel ist immer mit einer Umkehr zu Gott verbunden. Wer das Alte Testament schon mal teilweise gelesen hat, gerade die Königsgeschichten, wird feststellen, dass es einige Könige gab, die Reformbewegungen eingeleitet haben, zum Beispiel ein Mann wie Josia oder Hiskia. Sie haben die Menschen zu Gott zurückgeführt und dadurch ging es ihrem Land fast automatisch gut. Wenn Feinde kamen, wurden sie zurückgeschlagen, die Wirtschaft erholte sich, die Leute hatten auch kulturell eine Blütezeit und es ging ihnen wirklich gut. Diese Reformbewegungen hingen immer damit zusammen, dass das Leben zu Gott hin gereinigt wurde. Wir haben hier gerade so einen kleinen Sturm in diesen Tagen und da fallen so morsche Äste runter, die sich nicht mehr halten können. Wenn Gott Reinigung schenkt, ist das wie so ein Sturm, da wird so manches Morsche im Leben abgerissen und abgebrochen und manches erneuert oder getestet, ob es wirklich haltbar ist. Es gibt auch zurzeit in der Welt einige Gebiete, in denen solche Erweckungsbewegungen sind, so ein Wachwerden. Haben Sie sicher alle schon mal erlebt, wenn Ihr Bein eingeschlafen war, und es wird dann wach. Das ist so ein Doppelerlebnis. Auf der einen Seite freut man sich, weil man es endlich wieder benutzen kann. Auf der anderen Seite prickelt das so unangenehm, bis es wirklich ganz durchblutet ist. Wenn Gott Menschen wach macht, dann wird es beides sein. Auf der einen Seite freuen sie sich, weil sie spüren, ich komme diesem lebendigen Gott immer näher und er wird mir immer bedeutungsvoller. Und auf der anderen Seite kribbelt es so ein bisschen, weil sie feststellen, da sind so bestimmte Dinge in meinem Leben eingeschlafen. Ich denke an so eine Erweckung in Ostafrika, wo dann plötzlich in so einer Versammlung ein Bischof aufsteht und sagt, Brüder, ich muss euch bekennen, mein Leben gehörte bisher nicht Jesus, sondern ich bin noch gar nicht wiedergeboren. Ich muss ihn überhaupt erst persönlich im Herzen kennenlernen. Stellen Sie sich vor, dass sowas in Deutschland geschehen würde, durch den Geist Gottes gewirkt, wo es vielleicht an dieser oder jener Stelle genauso notwendig wäre. Oder ein anderer, ein Kirchenvorsteher, steht auf und sagt, Brüder, ich muss euch bekennen, ich habe mit der Frau des so und so Ehebruch betrieben. Und das ist ein ganz geachteter Mann. Und ein anderer, ich habe die Firma betrogen. Und so geht es weiter. Es müssen nicht immer in diesen Dimensionen liegen, oft viel kleiner. Auch kleiner Sand kann schon den Filter verstopfen. Gott reinigt durch Erweckung, durch Hinwendung zu ihm. Und das ist sicher sehr gut, was wir alle gebrauchen. Es gibt immer zwei Möglichkeiten dazu. Das eine ist das Gebet und das zweite die Buße. Buße heißt umdenken lernen, das heißt mein Leben von Gott her sehen lernen. Und wenn wir ganz mutig sind, können wir ja einmal beten, Herr, zeige mir mein Leben so, wie du es siehst. Die meisten machen es umgedreht. Sie sehen Gott so, wie sie selbst sich sehen wollen. Aber ich könnte es hier mal umdrehen und sagen, Herr, zeige mir doch mein Leben so, wie du es siehst. und dann verändere es so, wie du es möchtest. Ich denke, dass Gott solche Gebete erhören wird und in dem eigenen Leben handelt. Worum es hier geht, ist nicht nur irgendwelche Programme aufzustellen, sondern da heißt es ja Stille halten und Vertrauen. Das ist fast das Gegenteil von einem Programm. Nicht Passivität, sondern Stille. Und Passivität ist ja etwas Verschiedenes. Stille bedeutet, ich vertraue auf Gott, ich lebe im Gespräch mit ihm und bin gespannt, wie er das Ganze regelt. Ich würde mich freuen, wenn wir in dem nächsten Jahr Beter würden. Wenn wir Menschen werden, die im Vertrauen stille werden und dadurch Gott uns ganz neu segnet und gebraucht. Wir hatten gerade gestern jemanden besucht, der aus einer katastrophalen Familie stammt. Eine Frau, die als kleines Mädchen früher versucht hat, ihren betrunkenen Vater doch endlich auf einen Stuhl zu setzen, und er fiel immer wieder runter. Und sie sagte, als sie dann endlich zum Glauben kam an Jesus und sich freute, sagte, wenn ich nach Hause kam, ich war wenige Tage dort, da war mein Glaube wie weggeflogen. Da hatte sich einfach aufgelöst. Aber wenn ich dann nach diesen Tagen wieder zurückkommen konnte und dann in eine Gemeinschaft von Christen kam, dann war er allein, wenn ich den Raum betrat, schon fast wieder da. Ich war wieder getröstet und gestärkt und konnte wieder weitermachen und erfuhr, wie Jesus wirkt. Das finde ich gut, wenn Jesus in unserem Leben Hoffnung und Zuversicht gibt, wenn er uns zu Betern macht, weil die Gebetsluft auch andere mit erwärmt und gewinnt und vor allen Dingen auch tröstet. Wir werden einen Jahreswechsel haben, in dem sicher wieder viel Feuerwerk geben wird. Es wäre gut, bei diesem Wechsel der Zeit an die große Zeitenwende zu denken, als Jesus geboren wurde und Gott dieses himmlische Feuerwerk eines tollen Sternes in den Himmel gesetzt hat, damit die Menschen merkten, hier geht es um die entscheidende Zeitenwende. Und wenn wir heute nach oben schauen, wäre es gut, wenn wir auch einmal an Gott dabei denken und sagen, Herr, nimm meine Zeit in deine Hände. Es geht um Vertrauen dabei. Im Stillehalten und Vertrauen würdet ihr stark sein. Vertrauensbildende Maßnahmen für Gott, wenn es geht, auch füreinander. Und ich denke, ein wesentlicher Punkt zum Thema Vertrauen ist der Dank füreinander, dass ich für Menschen danken lerne. Ich denke, Vertrauen und Danken sind ein Stück weit Geschwister. Dass wir füreinander danken lernen, auch in einer Gemeinde, für Gespräche, für Möglichkeiten der Zusammenarbeit, für Begegnungen, für Einladungen und vieles mehr. Wenn wir vertrauen, wird Gott uns führen. Wobei es gut ist, wenn wir nicht erst dann umkehren, wenn Gott uns vor eine verschlossene Tür laufen lässt. Manche sagen, ja Herr, wenn es nicht dein Wille ist, dann mach die Tür zu. Ich denke, dass Gott uns oft auffordert, vorher zu prüfen, ob es sein Wille ist und nicht nur durch verschlossene Türen führt. Wenn Sie das richtig verstehen. Nicht, dass ich also immer nur sage, Herr, wenn es nicht dein Wille ist, dann lass mich da nicht angenommen werden bei dieser Dienststelle oder dieser Wohnung oder bei diesem Partner. Ich denke, dass Gott uns manchmal auch durch falsche Türen gehen lässt. Ich bin zumindest schon durch eine ganze Reihe falscher Türen hindurchgegangen und habe erst später festgestellt, dass sie falsch waren. Gott möchte uns nicht nur durch verschlossene Türen zu einer Umkehr führen, sondern hier heißt es durch Glauben, durch Vertrauen, durch eine vertrauende Hinwendung zu Gott, weil ich erkenne, seine Maßstäbe weisen mich in eine andere Richtung. Was oft unser Problem ist, ist der verschobene Mittelpunkt. Das hatte ich schon mal erwähnt. Ich war in so einem Freizeitpark und fuhr mit so einem Fahrrad, wo die Achse versetzt war. Die saß nicht in der Mitte des Rades, sondern ganz an der Seite. Und es machte großen Spaß, dann wie auf so einem Kamel auf diesem Fahrrad zu fahren. Die Achse saß am Rand. Und das ist die Gefahr von allen Christen, sicher auch von mir, dass Jesus im Mittelpunkt des Lebens durch irgendetwas immer wieder an den Rand gerückt wird und dann das Leben plötzlich fröhlich eiert und auf und ab geht. Für eine kurze Zeit macht es sehr viel Spaß. Hat mir viel Spaß gemacht, auf diesem Fahrrad zu fahren. Aber stellen Sie sich eine Radtour vor, über 30 Kilometer mit so einem Fahrrad. Ich könnte mir vorstellen, dass ich da schon nach einem Kilometer am Ende wäre, weil ich die Erschütterung nicht mehr aushalte. Vor kurzem fuhren wir an einem Schulzendrum vorbei. Wissen Sie, was das ist, ein Schulzendrum? Das ist ein Schulzentrum. Nur anders betont. Und so wird unser Leben als Christ manchmal unverständlich, wenn wir den Akzent verschieben. Und wir müssen Gott bitten, dass er den Akzent wieder an die richtige Stelle setzt, sodass Christus der Mittelpunkt ist. Ja, wenn wir mit diesem Raketenprogramm SDI angefangen haben, dann möchte ich so einen Zwischenpunkt setzen: SDI, Stärke durch Innehalten, ein neues SDI-Programm für eine Gemeinde. Stärke durch Innehalten, das heißt durch Vertrauen, durch Gebet. In der zweiten Hälfte möchte ich etwas konkret über unsere Gemeinde sagen, wofür wir danken können, weil es ja bei Vertrauen auch um Dank geht. Dank stärkt das Vertrauen, weiterzumachen. In diesem Jahr 1986 kamen einige Dinge in dieser Gemeinde in Bewegung, positiv, negativ, kritisch. Wie bei einem Baum hat jeder gute Baum jedes Jahr neue Knospen, auch wenn er im Prinzip vielleicht gar nicht groß weitergewachsen ist, aber er hat einfach neue Knospen. Wir haben in diesem Jahr zum Beispiel neu das Männerfrühstück begonnen, so alle 2 Monate Samstag morgens mit einem Referenten und Gespräch. Wer da noch nicht war, ist herzlich eingeladen, sich das zumindest schon mal im Hinterkopf vorzumerken. Es wird in der Zeitung veröffentlicht. Unser Gemeindebrief hat eine neue Gestaltung gewonnen. Ich habe bisher viel positives Echo darauf gehört. Mitarbeiter sind neu eingestiegen in die Schaukastenarbeit, in die Kinderarbeit. Wir haben Mitarbeitertreffen gehabt für verantwortliche Mitarbeiter in einem ziemlich großen Rahmen. Wir haben erleben dürfen, dass Menschen zum Glauben kamen, wenn es auch wenige waren, die Jesus ganz neu entdeckt haben und sagten: Ich freue mich, dass ich ihn jetzt kenne und mein Leben ihm gehört. Vielleicht waren es mehr, als ich weiß, weil nicht jeder das gleich einem anderen verrät, dass er sein Leben Jesus anvertraut hat. Wir haben erlebt, dass Gläubige, die schon jahrelang Jesus kennen, wieder zurückgekommen sind, nachdem sie versucht haben, ohne ihn eine Reihe von Jahren zu leben und die ziemlich, wie soll ich sagen, vielleicht ein bisschen kaputt sind in ihrem Leben und freuen uns darüber, dass sie den Anschluss suchen an Jesus. Wir haben erlebt, dass eine ganze Reihe von Familien, die teilweise mitgearbeitet hat oder haben, weggezogen sind, vielleicht am auffälligsten Herr von Debschitz mit seiner Familie nach Wiesbaden, so dass hier Bewegung entsteht. Wir freuen uns aber auch über einen neuen Kontakt zu Herrn Blöcher und seiner Familie, der ab morgen hier seinen Dienst beginnt, als neuer Pfarrer für Hausen und ein Teil von Oberzhausen. Wir freuen uns, dass Gott erneuert, dass er Dinge verschiebt und wenn Mitarbeiter gehen, dass er andere einsetzt. Wir haben einen neuen Zivildienstleister bekommen und freuen uns darüber. Eine Praktikantin, die jetzt für ein halbes Jahr mitarbeitet. Wir hatten Besuch von 3 unserer 6 Missionare, von Haptetions, von Dux und Schüres. Hatten Gäste aus Indonesien und aus Haiti, hatten einen Chor zu Gast. Haben aber auch erlebt, dass Menschen durch Krankheit Not gelitten haben, sei es persönlich oder in ihrer Familie, vielleicht manchmal bei den eigenen Eltern, und dass sie da ins Gebet geführt wurden. Wir konnten uns mitfreuen, dass einige geheiratet haben, die wir kannten, oder silberne oder goldene Hochzeit gefeiert haben, dass Kinder geboren wurden. Interessant ist, dass es auch in so einer Gemeinde ja so Wellenbewegungen gibt. Von den jungen Leuten gehen zum Beispiel im Moment ziemlich viele zur Bundeswehr. Wenn ich richtig informiert bin, kenne ich gerade so aus dem inneren Kreis eigentlich gar niemand, der Zivildienst macht. Wenn es vor Jahren fast umgedreht war, da haben fast alle Zivildienst gemacht und fast keiner ist zur Bundeswehr gegangen, ist im Moment gerade umgedreht. Ja, wir können für sie beten, dass sie gut durchkommen. Sie hat ein kleiner Gesprächskreis für Alleinstehende begonnen. Ist sicher auch gut. Wir hatten aber auch Dinge, die sehr nachdenklich stimmen. Und unser Gemeindehaus wurde in diesem Jahr 5-mal eingebrochen, zuletzt vor 4 Wochen. Und deshalb werden wir jetzt eine elektronische Sicherung einbauen für viele 1.000 Mark, um das zu beenden, wenn es geht. Die Frage ist, warum kann der Feind Gottes in eine Gemeinde einbrechen? Ich meine jetzt nicht nur in einen Raum, sondern manchmal auch in das Zusammenarbeiten von Mitarbeitern. Ich weiß es nicht, vielleicht auch da deshalb, weil wir zu wenig wachsam sind. Nicht nur mit elektronischen Fühlern, sondern als betende Christen. Wir freuen uns über viele Freizeiten, die wir hatten, von Kindern, Jugendlichen, Senioren, Hauskreisfreizeiten, Kirchenvorstand und vieles mehr. Gerade zuletzt hatten wir in Bodenrod ein sehr schönes Wochenende mit 132 Personen, die bisher größte Zahl, die wir überhaupt hatten, und trotzdem war es persönlich. In so einem Jahr gehen auch manche Dinge zu Ende. Wir hatten so eine kleine Vorschulgruppe für Kinder zwischen 3 und 5 Jahren. Die haben wir aufgegeben, weil zu wenig Kinder kamen. Dafür wird jetzt alle 14 Tage in diesem Mutter-Kind-Kreis, wo viele Mütter mit ihren kleinen Kindern kommen, den älteren Kindern eine biblische Geschichte erzählt und mit ihnen gesungen. Es hat sich also ein Stück weit verlagert. 2 Jugendkreise haben aufgehört, das heißt, ihre Mitglieder sind in einen Hausbibelkreis weitergegangen, soweit sie das wollten. Der Chor hat eine neue Leitung bekommen, die Kollektenkasse auch. Wir hatten so einen Bibelkurs, den wir mit knapp 2 Jahren durch die ganze Bibel durchgeführt haben. Der ist in diesem Jahr zu seinem Ziel gekommen und abgeschlossen worden. Und so sind viele schöne Dinge, für die wir Gott danken können, für die Unterstützung der Stadt, für diese und jene Gespräche, für Bücher, die verkauft wurden, für Kassetten, die gehört werden, für viele Mitarbeiter, bis hin zu Leuten, die den Gemeindebrief austragen und vor allen Dingen viele, die mitbeten, auch wenn man das nicht so sieht. Dafür sind wir sehr dankbar. Ich glaube, dass wir Gott darüber loben können. Ich möchte diesen Bibelvers von vorhin noch einmal vorlesen. Da hieß es: In Umkehr und Ruhe liegt euer Heil, in Stille halten und Vertrauen besteht eure Stärke. Wenn wir manches von dem, was wir eben gerade gehört haben, als Gebetsinformation mitnehmen, auch als Information zum Danken, wobei es sicher in einer Gemeinde auch Dinge gibt, die fehlen, wo man also dafür bitten kann. Es fehlen zum Beispiel viele Besuche. Es fehlt eine missionarische Strategie, um eine ganze Stadt mit dem Evangelium zu erreichen. Es fehlen noch zunehmend Kontakte zu Ausländern, obwohl es Ansätze gibt. Die Frage ist, wofür habe ich Glauben für dieses nächste Jahr? Das wäre doch eine gute Frage, um sie mitzunehmen. Wofür habe ich persönlich Glauben für dieses nächste Jahr? Und da kann man das ruhig in 2 oder 3 Bereiche unterteilen. Einmal für meine Familie, zum anderen für meinen Beruf, wenn ich da drin stehe, und zum dritten für meine Gemeinde. Wofür habe ich Glauben? Und dann wäre es gut, diesen Glauben auch in Worten auszudrücken und in Gott zu sagen, weil es heißt ja, im Vertrauen würde eure Stärke bestehen. Und Vertrauen heißt auch vertrauendes Gespräch mit Gott. Lieber Herr, du siehst diese scherzhafte Umformulierung von diesem SDI-Programm in Stärke durch Innehalten. Hab Dank, dass du uns Stärke gibst durch deine Gegenwart. Hab Dank, dass du uns Stärke gibst durch deine Erlösung am Kreuz. Hab Dank, dass du uns Stärke gibst durch Gebet, durch Bruderschaft, durch dein Wort. Und darüber loben wir dich. Amen.